ja, Gedanken auch so unterstützen, die wir auch hier an der Wand sehen. Aber bevor wir uns auf Gottes Wort konzentrieren, ja, möchte ich, dass wir noch zusammen beten, und wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dir überhaupt nachfolgen dürfen, dass du uns einlädst in deine Nachfolge, dass du sagst, folge mir nach, und dass du vorne weggehst und dass du Interesse hast, dass wir auch das Ziel erreichen, den Himmel, die Herrlichkeit, dass unser armes Leben hier auf dieser Erde, das ja doch nur einige Jahre dauert, dass das zu einem wunderschönen Abschluss kommt, ja eigentlich zu einem wunderbaren Neuanfang. Und das hast du erwirkt am Kreuz auf Golgatha. Du hast den Himmel geöffnet, hast die Tür dort aufgestoßen, damit auch Sünder gerecht werden und Gottes Kinder werden dürfen. Vielen Dank. Und wenn es jetzt um dein Wort geht, so hilf uns, dass wir es gut verstehen. Herr, segne du hier wir, die wir zuhören, und auch ich, die ich jetzt hier reden werde, hilf du, dass deine Gedanken auch klar und deutlich zum Ausdruck kommen und wir sie verstehen. Amen. Ich möchte noch jemand bitten, mir vielleicht etwas zu trinken zu holen. Es kann sein, dass, ich habe schon beim Singen gemerkt, es wird immer trockener, und ja, vielleicht kann jemand. Danke, Erwin. Heute soll es darum gehen, die Bibel, ihre Zuverlässigkeit und der Gebrauch auch im Gottesdienst. Es geht mir jetzt nicht darum, durch viele Zahlen und Fakten den einen oder anderen vielleicht zum Staunen zu bringen oder aber auch zum Langweilen zu bringen, das kann ja auch möglich sein. Die Bibel ist wirklich einzigartig, und es gibt Leute, die haben sich viel intensiver damit beschäftigt, in welchen Punkten sie überall einzigartig ist. Ich möchte hier auf eine Sache hinweisen, diese Broschüre, die Bibel mehr als ein Buch, habe ich für euch bestellt, ist kostenlos und kann, Dankeschön, und kann da am Ausgang, ich habe das da in dem Kasten liegen, und kann da einfach mitgenommen werden. Es ist wirklich, also das Missionswerk Werner Heugelbach hat sich da viel Mühe gemacht, und ja, es ist wirklich sehr prägnant und klar geschildert. Ich lese zurzeit für mich persönlich das zweite Buch Samuel und das erste Chronikbuch. Das hängt damit zusammen, weil sehr viele Parallelen sind. Das ist so wie bei den Evangelien, da, wenn man die, kann man ja auch in gewisser Weise parallel lesen, weil es um die gleiche Geschichte und die gleiche Handlung geht. Und ich habe gemerkt, es ist wunderbar, wenn Gott einem anspricht, wenn irgendwie man erkennt, hier hat der lebendige Gott mir persönlich, mir kleinen Menschen hier auf dieser Erde, ja, etwas offenbart oder etwas gezeigt. Wenn ich das so in der Bibel lese, dann freut sich mein Herz sehr, sehr stark. Und ich habe mir auch einmal von Benedikt Peters sagen lassen, er macht es so, bevor er die Zeitung liest, dann liest er zuerst mal das Wort Gottes. Zuerst mal Worte aus der Ewigkeit. Und bevor er mit einem Menschen spricht, will er zuerst mal mit Gott reden. Ja, zuerst mal zu Gott beten. Und das hat mir damals, als er das gesagt hat, auch mich getroffen. Und ich will das auch machen. Das mache ich oft nicht, aber in meinem Herzen ist es so, ich will es. Ich will gerne zuerst die Bibel lesen und zuerst beten, dass Gott doch die Nummer eins ist in meinem Leben. Bei diesem Thema, die Zuverlässigkeit der Bibel und den Gebrauch im Gottesdienst, da möchte ich mit euch die Heilige Schrift lesen. Und zwar aus 1. Chronik Kapitel 13. Da steht in den Gemeindebibeln, wer da eine möchte, auf Seite 460. Wir haben ja links und rechts, auch wo die Gesangbücher sind, auch noch einige Bibeln. Man kann sich da gerne bedienen. Worum geht's da im 1. Chronikbuch? Jetzt speziell so um das Kapitel 13. David bekam von Gott das Königreich über Israel geschenkt. David, der ein Hirtenjunge war, der kleiner war als seine Brüder, den der Mensch sich normalerweise nicht ausgesucht hätte, wer könnte hier einem Volk vorangehen. Dieser David wurde ja von Gott geadelt. Und er war der Nachfolger von einem König, der so ganz anders war, von Saul, der groß an Statur war und ja, der gleich den Leuten so ins Auge fiel. David, der anders war als Saul, auch in einem anderen Punkt, und zwar in einem viel wesentlicheren, David wollte Gott ehren. Und er hat gesehen, die Bundeslade, das war ein Zeugnis von Gott, oder ist ein Zeugnis von Gott, die war in Vergessenheit geraten. Die war nicht im Zentrum des Volkes. So ähnlich, wie wir es hier sehen auf dem Bild, so ähnlich hatte diese Bundeslade ausgesehen. Und diese wollte er nach Jerusalem bringen. Es war ein Kasten mit zwei Tragestangen dran. Der Deckel dieses Kastens wurden künstliche Engel angebracht, die Cherubim. Und in dem Kasten waren zum Beispiel die 10 Gebote, die zum Herzstück des Bundes gehörten, das Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Deshalb heißt auch dieser Kasten Bundeslade. Es hängt mit dem Bund zusammen, den Gott eben mit Israel eingegangen ist. David besprach mit dem ganzen Volk dies. Nun schaut, die Bundeslade ist nicht hier. Wir könnten sie doch nach Jerusalem bringen. Und jetzt komme ich zum Bibeltext und da lese ich 1. Korinther Kapitel 13, die ersten 4 Verse. Da steht: Und David hielt Rat mit den Obersten, über 1000 und über 100 mit allen Fürsten. Und David sprach zu der ganzen Gemeinde Israels: Wenn es euch gut erscheint und wenn es von dem Herrn, unserem Gott, ist, so lasst uns rasch Botschaft senden zu den übrigen Brüdern in allen Gegenden Israels, sowie zu den Priestern und Leviten in ihren Bezirksstädten, dass sie sich zu uns versammeln, und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen. Denn zu den Zeiten Sauls, also der vorige König, fragten wir nicht nach ihr. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man so handeln solle, denn diese Sache war recht in den Augen des ganzen Volkes. Also, wir sehen ganz klar den Unterschied zu der Zeit Sauls. Da fragte man nicht nach der Bundeslade, fragte man nicht nach dem, was Gott getan hat. Es war eher so eine untergeordnete Rolle. Aber bei David, er wollte Gott wieder in den Mittelpunkt rücken und seine Zeugnisse in den Mittelpunkt des Volkes. Dies war absolut richtig. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Ein guter Gedanke. Und gesagt, getan, David wollte mit einer großen Prozession die Lade von ihrem Ort der Vergessenheit ins Zentrum holen. Wie geht's weiter? Ich lese Vers 5 und 6. So versammelte David ganz Israel vom Schirofluss in Ägypten an bis nach Lembo Hamat, um die Lade Gottes von Kirjat Jarim zu holen. Und David zog mit ganz Israel hinauf nach Baala. Das ist Kirjat Jarim, welches in Juda liegt, um die Lade Gottes des Herrn, der über den Cherubim thront, wo sein Name angerufen wird, von dort heraufzuholen. Und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Haus Abinadabs führen, und Usa und Achjo lenkten den Wagen. Also gesagt, getan, sie wollten das tun, waren begeistert und ziehen hinauf. Da fanden sie die Lade und haben dann überlegt, ja, wie können wir die Lade denn transportieren? Wie machen wir das? Das haben sie wahrscheinlich schon vorher überlegt. Und dann, ja, ist ja klar, damit es schneller geht und damit es ja für uns vielleicht auch angenehmer ist, stellen wir sie auf einen Wagen und ja, und fahren sie dann nach Jerusalem, ist ja klar. Ne, man braucht einen Transporter. Für die Bundeslade, Vers 7, nur das Beste. Sie lenkten den Wagen. Sie hatten ja dafür gesorgt, dass eben sie gut nach Hause geführt werden kann. Ich habe hier auch so Ochsen und einen Wagen. Wahrscheinlich war der Wagen viel besser, aber ich fand eben kein besseres Bild. Und da habe ich gedacht, gut, es soll auf jeden Fall es einmal darstellen. Es soll uns in Erinnerung bleiben, so wurde diese Lade transportiert. Dann, alle haben sich gefreut, Vers 8, ich möchte weiterlesen. David aber und ganz Israel spielten vor Gott her mit aller Kraft, das habe ich mir hier unterstrichen im Bibeltext, also mit aller Kraft, mit Liedern und Lauten, mit Harfen und Handpauken, mit Zimbeln und Trompeten. Ich denke, das können wir uns so recht vorstellen. Es war kein leiser Gesang hier, es war ein ordentlicher Lobpreis. Ausdrücklich heißt es, ganz Israel spielte vor Gott mit aller Kraft. Sicherlich Harfen konnte man vielleicht nicht so laut spielen, aber wenn man schon Trompeten da liest, dann war das schon eine ganz andere Geschichte, und Pauken, da war richtig was los, wirklich. Und die Leute waren auf Gott hin ausgerichtet. Ja? Sie haben nicht nur gedacht, naja, das ist mal ein neues Event oder sowas, eine neue Veranstaltung, sondern sie wollten wirklich, ja, das Gute, dass die Lade Gottes nach Jerusalem kommt. Und dann jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Szene, die man zuerst beim Lesen, da erschrickt man fast. Ich möchte sie nicht euch vorenthalten. Da heißt es in Vers 9 und 10. Als sie aber zur Tenne Kidon kamen, streckte Usa seine Hand aus, um die Lade zu halten. Warum? Denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Usa und er schlug ihn, weil er seine Hand an die Lade gelegt hatte, und er starb dort vor Gott. Ja, ist denn das zu verstehen? Ein Volk sucht Gottes Ehre. Und jetzt lässt Gott es zu, dass die Rinder ausgleiten. Er hätte ja es anders machen können. Aber er lässt es zu. Und die Lade fängt an zu kippen. Jetzt will der Usa, weil er nicht möchte, dass die Lade in den Schmutz fällt. ja, zupacken. Und dann heißt es ausdrücklich, dass Gott zornig ist. Ja? Da trifft ihn Gottes Zorn. Ja, ist denn Gott noch zu verstehen? Da haben sie doch alles gut machen wollen. Und Gott ist so zornig, dass Usa dies mit seinem Leben bezahlt. Was sollte man denn jetzt Usas Verwandten sagen? Der hat sich vielleicht extra freigenommen, ne, um das zu tun. Aus war es jetzt mit dem Loben und die ganze Feier wurde abgeblasen. Ich lese weiter von Vers 11 bis 14. Und David entbrannte darüber, dass der Herr den Usa so hinweggerafft hatte, und er nannte den Ort Peretz Usa bis zu diesem Tag. Und David fürchtete sich vor Gott an jenem Tag und sprach: Wie soll ich die Lade Gottes zu mir bringen? Darum ließ David die Lade Gottes nicht zu sich in die Stadt Davids bringen, sondern ließ sie beiseite führen in das Haus Obed-Edoms des Gaditers. So blieb die Lade Gottes bei Obed-Edom in seinem Haus 3 Monate lang, und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Hier nochmal kurz die Übersicht. So war's. David möchte Gottes Lade wieder ins Zentrum bringen. Ganz Israel war dafür. Israel hatte die Lade auf einen Wagen gestellt, und um sie zu transportieren. Israel war mit Eifer dabei, aber als die Lade dann fiel, lässt Gottes Zorn den Usa sterben, und David gibt vorerst sein Vorhaben auf. Die Sache war aber noch nicht zu Ende. Etliche Zeit später wurde diese Begebenheit, wurde dieses Vorhaben nochmal neu angepackt. Ich lese aus Kapitel 15, Verse 1 und 2. Was spricht hier David? Und David baute sich Häuser in der Stadt Davids, und er bereitete einen Ort für die Lade Gottes und schlug ein Zelt für sie auf. Damals sprach David: Niemand soll die Lade Gottes tragen als allein die Leviten, denn diese hat der Herr erwählt, um die Lade Gottes zu tragen und ihm zu dienen. Aha, das war die Schuld. Die Lade sollte nicht auf einen Wagen geladen werden, sondern die Leviten sollten sie tragen. So ähnlich vielleicht. Warum tat denn David das nicht? Warum hat er nicht Leviten gleich bestellt? Es war damals eben nicht Sitte. Man hatte schon lange nicht mehr die Lade getragen. Das letzte Mal, wo diese Lade eigentlich bewegt wurde, das war, als sie mal die Lade war selbst in Gefangenschaft, also das heißt, die Philister, die hatten einmal das Volk Israel besiegt und hatten dann gedacht, was die haben, das nehmen wir alles mit. Unter anderem hatten sie auch die Lade mitgenommen, die Bundeslade. Aber den Philistern ging es damals nicht so besonders gut, als Gottes Lade bei ihnen war, und dann hatten sie eine Not gehabt und sie wollten sie dann wieder loswerden. Und die Philister haben dann gedacht, wie machen wir es denn? Und das steht in 1. Samuel Kapitel 6, wie die es gemacht haben. 1. Samuel Kapitel 6, 1 bis 2. Da heißt es: Und so war die Lade des Herrn 7 Monate lang im Land der Philister. Also Jahre vorher. Und die Philister riefen ihre Priester und Wahrsager und sprachen, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Zeig uns, auf welche Weise wir sie an ihren Ort senden sollen. Aha, wie sollen wir sie transportieren? Das ist auf Seite 308, also in den Gemeindebibeln. Und dann in Vers 7 heißt es dann, darauf sind sie dann gekommen, so nehmt nun einen neuen Wagen und zwei säugende Kühe, auf die noch nie ein Joch gekommen ist, und spannt die Kühe vor den Wagen und treibt die Kühe von ihnen weg, die Kälber von ihnen weg nach Hause zurück, und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen. Okay, so war's. So hatte man die Lade transportiert. Und so kam sie dann nach Israel. Ja, das war dann noch so bekannt, und ja, warum sollte man es nicht tun? Den Philistern ging es ja nicht so schlecht, ja, also die Lade da wieder weggeschickt haben. Man hatte ja einfach das so gedacht. Und die Info bekamen die Philister über ihre Wahrsager. Wie sollen wir es machen? Und die haben es erzählt. Sie taten, was einfach die Philister taten, was sie für richtig hielten. Sie hatten weder das Gesetz, noch hatten sie die Leviten. Dann haben sie eben den Wagen gehabt. Nun kamen mir dazu einige Gedanken. Für das Volk Gottes, erstens, ist es nicht von Vorteil, wenn es sich zuerst einmal umschaut, was macht die Welt? Ja, wie macht sie es? Man kann mit den edelsten Motiven das Falsche tun. Das ist das Erste, was ich hier gelernt habe. Der gute Wille reicht nicht. David hatte einen guten Willen gehabt und das ganze Volk hatte einen guten Willen gehabt. Aber der gute Wille reicht nicht. Nicht der Zeitgeist, sondern Gottes Wort zählt. Es ist Gottes Volk, das zu Gottes Reich gehört und das nach Gottes Regeln gebaut wird. Zweitens ist mir da aufgefallen, obwohl es Gott wichtig ist, dass man sich nach seinem Wort ausrichtet, kann es längere Zeit dauern, bis dass der Mensch es zu spüren bekommt. Es kann eine längere Zeit gut gehen, bis die Sache irgendwann mal ins Rutschen kommt. Ja? Lange Zeit fuhr der Wagen auf der Bahn und so weiter. Und man dachte, wunderbar, es geht ja viel schneller, als wenn man es nur tragen würde. Aber irgendwann beginnt die Sache ins Rutschen. Ja, kommt die Sache ins Rutschen. Der Usa ist eben nicht gleich umgekommen. Wir sollten uns nicht in Sicherheit wähnen, wenn wir gegen Gottes Wort handeln. Ein altes Sprichwort sagt schon, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich. Es dauert seine Zeit, bis Gott eingreift. Deshalb sollten wir vorher umkehren. Was sagt nun David, als er die Rückführung der Bundeslade zum zweiten Mal anpackt? Jetzt sind wir wieder in 1. Chronik 15, ab Vers 13. Da heißt es, denn das vorige Mal, so sagte David, als nicht ihr es wart, also er spricht hier zu den Leviten, machte der Herr unser Gott einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht suchten, wie es sich gebührt. Damit meint er, wir lasen nicht in den biblischen Schriften, wie die Lade Gottes transportiert wird. Wir nahmen das Wort Gottes einfach in diesem Punkt nicht ernst. Vielleicht dachten sie, ob die Lade getragen wird oder ob man sie auf einen Wagen zieht. Das ist doch gleich. Hauptsache, sie kommt an. Es ist doch gleich, wie wir es tun. Hauptsache, wir sind gerettet. Ja? Hauptsache, wir haben die Heilsgewissheit. Ob wir das jetzt so machen oder wie es in der Bibel steht, es ist doch wurscht. Aber es ist Gott nicht egal. Und der vierte Gedanke, der mir hier bei dieser Geschichte kam, war die Sache mit der Überlieferung. Ja, wie zuverlässig ist denn die Bibel? Zwischen dem Mose, der es aufgeschrieben hat, und David, der das dann lesen musste, ja, waren 400 Jahre dazwischen. Jahre, in denen es keine Kopiergeräte gab, die eine hundertprozentige Kopie von dem Original ja hätten erstellen können. Es waren Jahre, in der das Schreibmaterial auch leichter zerbröselt ist. Also man musste viel schreiben und immer wieder abschreiben, weil das Material doch auch schneller kaputt ging. Wenn nun Gott will, dass sein Volk sich an sein Gesetz und an seine Gebote hält, dann muss doch Gott, der seine Gebote gesagt hat, auch dafür sorgen, dass spätere Generationen sein Wort verlässlich lesen können, ja, dass man das nachlesen kann. Und wisst ihr, Gott sorgt dafür, dass man hier uns darauf verlassen können. Die Philister wurden nicht bestraft wegen des Wagens. Hier habe ich noch mal kurz die Übersicht. Sie hatten keine Bibel. Das Volk Gottes schon, denn Gott hat dafür gesorgt, dass sein Wort auch ihre Generation hätte lesen können. Gott sagt in Jesaja 40, Vers 8, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig. Ich sehe, die Zeit ist schon etwas vorgerückt und ich möchte einen Punkt überspringen. Und zwar dieser Punkt, wo die Bibel heute angegriffen wird. Ich werde ihn vielleicht bloß kurz erwähnen. Es ist so, dass wir in einer Zeit leben, wo wir viele Bibeln haben können, ganz unterschiedliche, die nicht sich nur vom Goldschnitt unterscheiden, sondern auch vom Inhalt. Eine Sache hier, manche Bibeln werden übersetzt aufgrund eines theologischen Vorverständnisses. Hier wie zum Beispiel die Neue Weltübersetzung von den Zeugen Jehovas. Wer mit ihnen schon mal gesprochen hat, der weiß, dass sie den Herrn Jesus nicht wirklich als Gott anerkennen. Und deshalb haben sie in ihrer eigenen Bibel Dinge, die darauf hinweisen, dass Jesus der allmächtige Gott ist, verändert. Obwohl es im Grundtext so nicht steht. Aussagen, die eindeutig auf den Herrn Jesus hinweisen. Wer da sich vielleicht mehr mit beschäftigen möchte, kann mit mir auch darüber sprechen hinterher. Eindeutige Aussagen auf Jesus hin wird abgeschwächt, auf den Vater auch oft umgelenkt. Es wird oft das Wort Jehova im Neuen Testament eingebaut, obwohl es im Neuen Testament nicht steht. Es gibt es nicht im Grundtext. Also es werden Bibeln heute übersetzt, nicht nur mit der Frage, was steht da und wie kann ich es gut erklären, sondern manche übersetzen auch so, dass sie in ihrem Kopf schon gewisse Vorgaben haben und sagen, und dann müssen wir das eben so ein bisschen umlenken. Eine zweite Bibel, die jetzt rauskommt aus dem evangelischen Bereich, ist die Bibel in der gerechten Sprache. Das heißt, diese Bibel wurde herausgebracht mit dem Gedanken, dass man versucht, die Männlichkeit Gottes klein zu machen. Man spricht auch von sie, ja, sie spricht. Oder man kann in dieser Bibel auf einmal von Apostelinnen lesen, obwohl es es nicht gibt, ja, oder Priest oder Pharisäerinnen, ja. Da ist der Gedanke der Übersetzer, dass sie sagen, das muss ich einfach einebnen, für unser Zeitgeist, ja, einebnen, da steckt das dahinter. Die Diese Bibel ist übrigens selbst in der evangelischen Kirche sehr umstritten. Es wird auch viele Pfarrer kämpfen dagegen, dass dies nicht bei ihnen im Gottesdienst verwendet wird, obwohl einige es auch übernehmen. Dann gibt es noch eine weitere Bibel. Das war in den 70er Jahren. Das ist eine böse Unterhaltungslektüre gewesen. Christen wussten, dass der Autor kein gläubiger Mensch ist. Er hat sehr unflätig von Gott berichtet. Manches der Worte Gottes stammt dann aus der Fäkaliensprache und wird dann in Gottes Mund gelegt. In der heutigen Zeit wird doch allen Ernstes, und zwar von Menschen, die bekennen, gläubig zu sein, eine Bibel herausgebracht, die ähnlich gestrickt ist. Es ist die sogenannte Volksbibel. Und ich möchte vielleicht einige Zitate mal aus dieser Bibel auch sagen. Zum Beispiel Matthäus 11 wird da so übersetzt: Hey Papa, du regierst über das ganze Universum. Yes, Daddy, du hast Bock, dass es so passiert und nicht anders. Mein Papa hat mir den Joystick für diese Welt in die Hand gegeben. Als Bibelübersetzung. Dann, also bei der Tempelaustreibung, da wird gesagt, dass Jesus plötzlich völlig ausgerastet war. Wer die Bibel liest, der weiß, dass der Herr Jesus vorher eine Geisel gemacht hat, ja, dass das nicht ein Affekt war, sondern dass das ganz genau geplant war. Es ist also hier eindeutig auch verfälscht. Da heißt es nicht mehr, ihr seid das Salz der Erde, sondern ihr seid die Kühlschränke. Oder die Dämonen werden als linke Bazillen aus einer parallelen Dimension genannt. Das Vaterunser fängt dort mit Hey, unser Papa, da oben an. Du sollst für immer unser Held sein am Ende. Es ist so eine saloppe Sprache, ja, die oberflächlich ist, die die Ehrfurcht dem Wort Gottes gegenüber nicht gerecht wird, die wirklich in ganzer Linie abzulehnen ist. Die christlichen Bücherstuben vertreiben diese Bibel nicht. Es ist Endzeit. Da wird nicht nur die Bibel von außen angegriffen, sondern es kommen immer mehr Bibeln auch in den Umlauf, ja, wo dann auch man sagen muss, ja, das ist ja komisch, ja, seltsam, verfälscht und gotteslästerlich. Wie sollen wir darauf reagieren? Dieser Punkt hatte ich jetzt eben kurz gemacht. Gebrauch im Gottesdienst. Wir alle haben eine Bibel. Davon gehe ich mal aus. Wir können jetzt nicht jammern, wie ist die Welt so schlecht? Oder, ja, wir können auch nicht allzu viel sagen. Das hilft auch nicht viel. Sondern wir müssen gegen diesen Trend dagegen leben. Das heißt, unser Leben muss das zeigen, was wir glauben, was wir wollen. Nochmal so zum Bibeltext, einfach zum Gedanken. Was kann die Geschichte mit dem Wagen und der Bundeslade uns sagen? Das Volk hatte sich auf seinen König verlassen. Was der sagt, wird schon stimmen. Er ist ja von Gott eingesetzt. Die Bibel war ja damals so noch nicht verbreitet und schon allein das Abschreiben setzte natürliche Grenzen. Bei uns ist das anders. Wie gesagt, wir haben alle eine Bibel. Jeder Einzelne von euch kann selbst nachsehen, ob es sich so verhält. Wir sind auch nicht so geprägt, wie die vor 200 Jahren durch die katholische Kirche geprägt wurden, die Menschen. Damals war es üblich, da hieß es, was der Priester sagt, wird schon stimmen. Übrigens, die Zeugen Jehovas heute handeln nach dem gleichen Prinzip. Was im Wachturm steht, das ist richtig. Das gilt nicht zu hinterfragen, das gilt einfach zu glauben. Du kannst selbst die Wahrheit Gottes verstehen. Das ist der zweite Punkt. Wir dürfen mit Gottes Hilfe die Bibel verstehen. Das heißt, wir haben sie und wir können sie auch verstehen. Dafür sorgt Gott schon, dass wir nicht auf große Abwege und Umwege gehen. Es ist das Anliegen der Reformation gewesen und der Bibelverbreitung in der einheimischen Sprache. Das Volk soll selbst lesen. Und wir schätzen Gott und sein Wort, wenn wir darin lesen. Das Letzte, ja auch wenn wir es zum Gottesdienst mitnehmen und auch die Predigt anhand der Bibel verfolgen. Wichtig, liebe Geschwister, o hätte doch der David einen Menschen gehabt, der ihm das Wort Gottes gesagt hätte, der selbst nachliest und vergleicht mit dem, was eben jetzt getan wird. Der ganze Lobpreis und die Mühe waren umsonst. Ja, sie konnten den Zorn Gottes nicht abhalten, weil man sich nicht nach dem Wort Gottes hielt. Ja, da war Gott zornig. Du und ich haben mit dem Wort Gottes einen Schatz in den Händen, wirklich. Es ist ein großer Schatz. Und diesen Schatz dürfen wir nicht verstecken, sondern müssen ihn betrachten und uns darüber freuen. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Wenn du deine Bibel aufschlägst, dann wünsche ich dir, dass du auf Beutefang gehst. Entdeckerfreude wünsche ich dir. Die Beute liegt nicht auf der Straße. Sie ist auch oft nicht leicht zu erbeuten. Wir brauchen manchmal Mühe. Aber dann, wenn ich Beute gemacht habe, dann füllt sich mein Herz. Ich nehme die Bibel deshalb mit in den Gottesdienst, damit, wenn Gott mich durch sein Wort anspricht, ich das auch in der Bibel anmerken kann. Somit ist der Bleistift für mich eine unersetzliche Sache. Ich brauche ihn, damit ich das Gold, was ich gefunden habe, mir nochmal anstreiche. Ja? Denn wenn ihr nach Hause geht, dann könnt ihr sagen, ja, die Predigt war ein bisschen lang gewesen, das habe ich schon gesehen. Und ja, und irgendwie hat es mir nicht viel gebracht und ein bisschen gebracht. Aber wenn ihr einen Gedanken, den Gott euch geschenkt hat, in der Bibel anmerkt, dann habt ihr den mitgenommen und könnt ihn morgen und übermorgen und wieder lesen. Und wisst ihr, die Bibel wird mir so lieb, wenn ich mir das eine oder andere anmerke. Denn dann wird sie immer persönlicher und immer wertvoller. Ich möchte euch zum Schluss sagen, ich sitze im Gottesdienst normalerweise nicht da, um eine ganze Predigt anzuhören, sondern ich möchte darauf achten, was sagt Gott mir durch die Predigt? Und wenn dann mir ein Gedanke kommt und ich erkenne ihn in der Heiligen Schrift, dann kann es sein, dass der Prediger immer weiter redet und lass ihn ruhig reden, es macht nichts. Dann werde ich diesen Gedanken nachforschen und werde nochmal gucken, aha, da steht es dort und dann schlage ich in der Bibel vielleicht nochmal woanders hin und da sieht es dort aus. Und dann wird das, was Gott mir sagt, immer wesentlicher und wichtiger. Das heißt, ich höre nicht immer alle Predigten ganz an, sondern ich höre und horche zu, Gott, wo hast du mir was zu sagen? Was ist wichtig? Und gerade das mit den Rindern und mit dem Wagen und so weiter, das habe ich mir natürlich auch angestrichen. Nächsten Sonntag geht es um die Bibel im Familiengespräch. Es wird ein Familiengottesdienst sein, bei dem auch ermutigt wird, die Bibel zu Hause zu lesen. Paulus sagt nämlich im Römerbrief, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Amen.